Um Schuld und Vergebung geht es heute in der Predigt, die wir gleich hören werden. Von Schuld und Vergebung hat auch Jesus Christus selber sehr viel gesprochen, als er hier bei uns auf der Erde war. Unter anderem hat er einmal eine Geschichte dazu erzählt. Es ist das Gleichnis vom Schuldner, der Barmherzigkeit erfährt, aber selbst nicht gewährt. Dieses Gleichnis, diese bildhafte Geschichte steht in Matthäus 18, vom Vers 23 bis 35, und die hören wir uns jetzt an. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem gesamten Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab der Herr ihn den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
Ich habe einen Strick gestohlen, bekannte auf dem Missionsfeld ein Mann seinen Missionaren. Und am nächsten Tag kam er wieder zu ihm und sagt: Ich kann einfach keinen Frieden finden. Obwohl er das bekannt hatte, dass er diesen Strick gestohlen hatte. Aber ich habe noch mehr gestohlen, sagt er dann. Und dann fragt der Missionar: Was hast du denn noch gestohlen? Ja, eben, an diesem Strick da, den ich gestohlen habe, war noch eine Kuh. Zwar da noch eine Kuh dran. Die Sache mit Schuld und Sünde fällt uns halt nicht so leicht. Schuld sind ja vorzugsweise immer die anderen. Das gefällt uns. Wer mit 80 Kilometer statt mit 50 durch eine Ortschaft rast und von einem anderen mit 100 Kilometer überholt wird, kann sich ärgern und empören und kann wunderbar sein eigenes Fehlverhalten von seinem eigenen Fehlverhalten ablenken. Der andere fährt ja 100, ich ja nur 80. Und ich vergesse, dass wenn ich auch 80 fahre, ich ihm noch 30 Sachen zu viel drauf habe. Ich habe ja einen Schlimmeren gefunden. Es gibt ja immer irgendwo jemand, der schlimmer ist als ich. Es gibt immer irgendwo jemand, den ich finde, mit dem ich mein eigenes Fehlverhalten relativieren kann. Ja, war ja nicht so schlimm, es gibt ja noch Schlimmeres. Wir anerkennen vielleicht noch den Strick. Mit diesem Strick können wir noch sehr schön fromm miteinander sprechen und alle denken: Ah, was ist das für ein Demütiger, der bekennt sogar einen Strick, den er gestohlen hat. Aber wir vergessen die Kuh, die dran hängt. Die haben wir wie ausgeblendet. Da sind wir ja Helden. An diesem Punkt entwickelten wir Menschen eine einzigartige Fähigkeit, sozusagen einen Verdrängungsmechanismus. Der funktionierte sofort nach dem Sündenfall. Das war wie, zack, war er da. Denn als Gott Eva ansprach auf ihre Sünde, was sagt sie da? Ja, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Wunderbar. Schon wieder ein Schuldiger. Nicht Eva. Die Schlange ist schuld. Und dann fragt Gott noch den Adam, und der Adam, der ist auch nicht verlegen mit einer Antwort. Was sagt er? Die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir davon. Ich habe nur gegessen. Sie hat's mir gegeben. Und wer hat mir die Frau gegeben? Du hast mir die Frau gegeben. Also wer ist schuld, Gott? Eigentlich du. Was sind wir doch clever. So funktionieren wir. Eben schuld sind immer die anderen. Und dieses Verhalten ist geradezu Ausdruck des sündigen und gottlosen Menschen. Und wir geben schnell, so wie Adam, manchmal auch eben ein bisschen verwinkelt, manchmal auch als Gläubige, geben wir schnell Gott die Schuld. Warum hilft er mir nicht? Warum erhört er meine Gebete nicht? Das Problem, warum Gott schweigt oder scheinbar schweigt, könnte jedoch gerade an der Schuld liegen. Wie eine Mauer kann sich Schuld zwischen Gott und mich stellen. Durch Jesaja sagte Gott einmal: Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Meint ihr wirklich, Gott würde euch nicht hören oder könnte euch nicht helfen? Natürlich könnte er euch helfen, aber was ist denn euer Problem? Folgendes, nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört nicht auf euch. Die Schuld ist es. Wie eine Mauer steht die zwischen Gott und Menschen. Ganz besondererweise auch zwischen Gott und Menschen, die Jesus gar nicht kennen, die Jesus ablehnen. Ist eine Riesenmauer. Aber es kann sich auch in unserem Leben eine Mauer aufbauen. Eine Mauer der Schuld. Jesus lehrte seine Jünger zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Es ist für Jesus klar, dass wir alle schuldig sind und Vergebung brauchen. Diese Bitte wollen wir heute Morgen miteinander betrachten und uns damit beschäftigen, besonders auch mit dem Aspekt der Vergebung. Ich möchte heute zwei Seiten der Vergebung aufzeigen. Auf der einen Seite die Sonnenseite, und was euch ein bisschen befremden mag, ist die Schattenseite der Vergebung. Also mal die Sonnenseite der Vergebung und die Schattenseite der Vergebung. Also zuerst zur Sonnenseite. Aber bevor wir die Sonnenseite so richtig zum Strahlen bringen können, müssen wir uns noch über die Schuld weitere Gedanken machen. Denn nur wo Schuld vorhanden ist, dort ist Vergebung sinnvoll und nötig. Zu Modersohn kam eine Frau zum Gespräch, die sich bekehren wollte. Er fragte sie, ja, warum wollen Sie sich bekehren? Haben Sie gesündigt? Sie sagt, nein, ich bin immer eine ordentliche Frau gewesen. In einem Ton der Entrüstung sagte sie das. Also eine Sünderin sind Sie nicht, fragte sie. Nein, eine Sünderin bin ich nicht. Was denken Sie denn von mir? Dann sagte er, ja, nur, dann brauchen Sie sich ja nicht zu bekehren. Das ist ja überflüssig. Seit dem Sündenfall leben wir wie in einer scheinbar schuldlosen Welt. Wir haben vielleicht Probleme, aber keine Schuld. Die Verhältnisse sind es gewesen, aber keine Sünde. Wir leiden unter Frustration und Stress. Wenn jemand noch Schuldgefühle hat, muss er zum Arzt. Dann ist er verklemmt oder falsch erzogen. Wie wenig ernst Menschen Schuld nehmen, zeigen auch oft Liedertexte in unserer Gesellschaft. In einem Karnevalslied heißt der Refrain: Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin, so ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Das ist doch einfach unfassbar. Das ist so wie, wir kommen alle in den Himmel. Das mit dem Himmel kriegen wir ja schon hin. Das ist die Illusion vieler Menschen. Leben und leben lassen, tun, was mir passt und gefällt, Gott sein lassen, wo er ist, wenn es ihn überhaupt gibt. Und falls es ihn dann doch noch gäbe, dann würden wir das mit dem Himmel schon noch hinkriegen. Das ist die große Illusion des Menschen. Dass er meint, dann, wenn es noch einen Gott gibt, wenn er dann noch überrascht wird schlussendlich, dass es einen Gott gibt, könnte er ihm dann noch so schnell sagen, oh sorry Gott, muss das nicht so ernst nehmen, weißt du. Die anderen waren auch nicht viel besser als ich. Tu doch nicht so hin. Das mit dem Himmel kriegen wir schon noch hin. Nein, das kriegen wir eben nicht hin. Nun, Modersohn, der mit dieser Frau sprach, die sich bekehren wollte, und ihr sagte, sie müsse sich ja nicht bekehren, wenn sie keine Schuld hätte, sagte, ich gebe Ihnen einen guten Rat. Gehen Sie jetzt nach Hause und bitten Sie Gott, Herr, zeige mir mein Herz, so wie du es kennst. Und tun Sie das bitte nicht nur einmal, sondern wiederholen Sie das. Wiederholen Sie das mit der Bereitschaft, entgegenzunehmen, was Gott Ihnen dann zeigen wird. Und die Frau machte das tatsächlich und nach 2 Tagen kam sie wieder mit verweintem Gesicht zu Modersohn. Sie schluchzte und sagte, oh, ich hätte nie gedacht, dass ich so schlecht wäre. Was hat mir der Herr alles gezeigt? Mein ganzes Leben ist er mit mir durchgegangen. An Sachen hat er mich erinnert, die ich längst vergessen hatte. Oh, es ist ganz schrecklich. Glauben Sie wohl, dass der Herr für so eine, wie ich bin, noch Gnade hat? Merken wir den Unterschied von einer Frau, die sich zuerst bekehren wollte? Ja. Dass es vielleicht eine Evangelisation war oder irgendwie die Christen nett fand. Die zu einer Frau wird, die fragt, hat Gott noch Gnade für mich? Wenn wir Gott unser Herz öffnen, wenn wir es zulassen, dass er uns zeigt, wer wir wirklich sind, dann bekommen wir eine Ahnung von der großen Schuld, die auf uns liegt. Nur schon das ist Gnade, dass wir das erkennen dürfen. Die Tragweite der Schuld zu begreifen. Gott muss uns dazu die Augen öffnen. Und dann geschieht das, was Jesaja erlebt und immer, was Menschen erleben, wenn sie Gott mit offenen Herzen begegnen. Bei Jesaja heißt es, als er Gott, der Heiligkeit Gottes begegnete, vor Angst schrie ich auf. Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Plötzlich erkennt man seine Schuld. Schuld kann das Leben oft sehr belasten. Und es hilft meistens wenig, sie zu verdrängen. Irgendwann, irgendwie wird sich Schuld in unserem Leben wieder melden. König David wollte seine Schuld vor Gott verstecken. Was ohnehin möglich ist, hat er doch versucht. Er hatte große Schuld auf sich geladen. Ehebruch, Mord. Und später schreibt er darüber, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen. Oder man kann auch sagen, verstecken. Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden, wie in den schlimmsten Sommerdürre. Er war richtig am Boden. Schuld kann zur Krankheit führen, muss nicht. Nicht jede Krankheit und nicht jede Depression ist durch Schuld verursacht. Aber Schuld, und das dürfen wir einfach nicht verschweigen, kann zu Krankheit führen. Eine Frau, die ihren Mann seit 4 Jahren mit dem Geschäftsfreund des Mannes betrog, suchte einen Therapeuten auf. Ihr Mann hat ihnen diesen guten Therapeuten vermittelt, weil sie ein lästiges Symptom entwickelte, nämlich einen Waschzwang. Sie musste sich immer waschen. Und der Therapeut entdeckte, dass sie eine unverstandene Frau sei, die mit ihrem Mann nie so harmonieren konnte wie mit ihrem Geliebten. Und der Therapeut brachte es sogar fertig, diese Frau von ihrem Waschzwang zu befreien. Er hatte sie geheilt. Denn er konnte die tiefer liegenden Schuldgefühle beseitigen. So wird Schuld heute vielerorts wegtherapiert. Man beseitigt die Schuldgefühle, lebt aber weiter wie bisher. Das machen Christen und Nichtchristen. Schuldgefühle beseitigen. Ein Faktum wegräumen, indem ich mir erkläre, ich brauche mich gar nicht schuldig fühlen. Die Schuldgefühle mögen verschwinden. Das ist möglich. Das kann man auch therapeutisch tatsächlich erreichen, eine bestimmte Zeit. Doch die Schuld, sie bleibt. Denn Schuld ist kein Gefühl, keine Gefühlssache, sondern eine Tatsache. Wenn ich eine Sicherheitslinie überfahre mit meinem Auto, dann fühle ich mich, ehrlich gesagt, gegenüber dem Staat nicht schuldig. Ich habe keine Gewissensbisse, ich kann abends super einschlafen. Aber wenn mich ein Polizist beobachtet, dann bekomme ich einen Strafzettel. Ich muss die Buße bezahlen. Ich bin schuldig. Ich habe mich vor dem Gesetz schuldig gemacht. Ob ich mich schuldig fühle oder nicht, das interessiert die Polizei überhaupt nicht. Kennt ihr die Diskussionen, die wir manchmal haben? Wenn wir einen Fehler machen, mit dem Staat ein Problem haben und dann praktisch den Polizisten, der uns eine Buße geben will, ihm erklären, dass es eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist, weil wir ja haben unsere 1000 Gründe. Aber Schuld hat nicht in erster Linie etwas mit Schuldgefühlen zu tun. Es gibt Menschen, die haben enorme Schuldgefühle, aber keine Schuld. Sie haben Schuldgefühle für Dinge, wo sie gar nicht schuldig sind. In Hand und Kehr haben wir keine Schuldgefühle für Dinge, wo wir wirklich schuldig sind. Das wäre ein Thema für sich. Aber nur, dass wir das auseinanderhalten. Nun, David ist glücklicherweise nicht zu einem Therapeuten gegangen, der die Schuldgefühle beseitigt hatte, sondern er entschloss sich, seine Schuld zu bekennen. Kann man alles im Psalm 32 nachlesen. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir, ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger und du hast mir alles vergeben. Das ist die wunderbare Seite der Vergebung, das ist die Sonnenseite. Gott vergibt mir. Und diese Frau, die Modersohn, fragte, ob er denke, dass Gott noch Gnade hätte für sie. Der Frau antwortete Modersohn, der die Sonnenseite der Vergebung natürlich kannte, ja, es gibt Gnade für sie. Und er zeigte ihr die Verheißungen, die den Sünden gegeben sind und fügte hinzu, vorgestern konnte der Heiland nichts mit ihnen anfangen, denn Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Wenn Gott vergibt und wir das wirklich begriffen haben, dann bricht ein großer Jubel aus. Wie bei David, freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Das kann ein David sagen, der wirklich massive Verfehlungen zugedeckt bekam. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Egal welche Schuld du mit dir herumträgst, warte nicht länger. Gott möchte dir die Schuld vergeben, aber nur, wenn du wirklich zu deiner Schuld stehst und nicht alles beschönigst, nicht dauernd von dem Strick sprichst. Dabei schleppst du eine Kuh hinten dran. Die ist manchmal noch störrisch. Aber wir tun so, als wenn wir nur den Strick in den Händen hätten und alle denken, ja, das ist eine Kleinigkeit, was du da hast. Manchmal ist es nicht eine Kleinigkeit. Ich will niemandem Schuld einreden, der keine hat. Aber ich will auch niemandem Schuld ausreden, der Schuld hat. Weil Schuld muss bekannt werden. Dann erleben wir die Sonnenseite. Warte nicht länger. Komm vor Gott und bekenne deine Schuld ganz ungeschminkt. Einfach so, wie sie ist. Das ist die großartige Botschaft des Evangeliums. Dafür ist Jesus schließlich gestorben. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das hat Jesus für uns getan, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Und vielleicht geht es dir wie dieser Frau, die zu Modersohn ging, du denkst, mag ja sein, etwas Schuld werde ich ja schon haben, jeder Mensch ist ja irgendwie schuldig. Aber im Herzen bist du ganz und gar davon überzeugt, dass das nicht so schlimm ist. Ich habe das schon mal erzählt, kam mir jetzt in den Sinn, in der Vorbereitung, nicht darum will ich es erzählen. Ich habe mal so etwas ganz Drastisches erlebt in unserer Ehe. Da hatten wir eine ziemlich massive Ehekrise. Ich war in der Jugendarbeit tätig. Und ich war vom Kopf her komplett überzeugt, auf beiden Seiten. Beide Seiten sind schuld, das sagen wir immer so. Klar, beide sind schuld. Aber mein Herz und mein Kopf hat gesagt, aber die Hauptschuld liegt bei meiner Frau. Ich fühlte mich gar nicht arg schuldig, eigentlich. Ich fühlte mich missverstanden, unverstanden, und meine Frau war eigentlich das Problem. Das sagte ich natürlich nie in der Öffentlichkeit. Das wagte ich auch gar nie so wirklich mir selber zu sagen. Aber mein Herz sagte das. Mein Herz sagte auch, ja, es sind immer beide Seiten schuld. Aber die Hauptschuld ist meine Frau. Punkt. Bis ich eines Abends, in Rasa war das, in einem Kurs, war kein christlicher Kurs, war Jugendarbeiter, Ausbildung, war überhaupt nicht in dem Sinn christlich. Da habe ich Gott gesagt, Herr, wenn Schuld an mir liegt, dann bitte zeig sie mir. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und 5 Minuten später bin ich aufgestanden und habe alles aufgeschrieben. Ich musste an den Punkt kommen, dass ich nicht nur von Schuld sprach, sondern an den Punkt, wo ich bereit bin, mir von Gott den Spiegel vorhalten zu lassen. Und dann merkte ich, dass ich der Hauptschuldige bin. Erst dann, vorher war ich zutiefst überzeugt, es ist meine Frau. Wir sind clever, auch als Christen an diesem Punkt. Wir verstehen es, die Schulden zu verschieben. Wir verstehen es, uns selber zu bemitleiden und die Probleme immer bei den anderen zu sehen. Vielleicht musst du dir einmal eine Zeit nehmen, so wie diese Frau, und Gott wirklich bitten, Herr, öffne du mir die Augen für mich selbst. Vielleicht auch, wenn du in deiner Ehe in einer Krise drin steckst. Frag mal Gott wirklich und sei bereit, entgegenzunehmen, was er dir offenbart, ohne es sofort wegzuschlagen. Ohne sofort eine Erklärung zu haben. Ja, Herr, aber ich konnte ja nicht anders. Ja, Herr, aber wenn das so wird. Ja, Herr, aber. Sondern, dass ich einfach das zulasse, dass Gott mir mal ungeschminkt zeigt, was mit mir los ist. Und vielleicht hast du dich bekehrt und hast dich bekehrt, weil man sich so bekehrt. Das ist ja nicht schlecht, ich habe nichts dagegen. Und du denkst immer noch, ja, irgendwie bin ich ja doch noch gut und irgendwie ist ja Gott, kann ja Gott doch noch eigentlich froh sein, dass ich mich so einsetze. Vielleicht ist es gut, wenn du so dich bekehrt hast, und ich will die Bekehrung gar nicht anzweifeln, aber dass du Gott auch einmal bittest und sagst, Gott, öffne mir vielleicht noch einmal die Augen für mich, weil ich bin vor dir. Denn es geht bei Bekehrung nicht einfach nur, dass ich etwas Besseres wähle, sondern es geht darum, dass mir meine Schuld vergeben wird und dass ich mir das von Gott zeigen lasse. Und dann werden wir die Sonnenseite der Vergebung erleben, nämlich, dass wir merken, jawohl, Jesus hat mich befreit. Und wenn Jesus nicht wäre, dann wäre ich verloren. Das müssen wir sagen können als Christen, von tiefstem Herzen. Wäre Jesus nicht, ich wäre verloren, ich würde in der Hölle landen. Nur Jesus hat mich da rausgeholt. Er allein hat der Verdienst. Lassen wir uns doch von Gott die Augen öffnen. Dann wirst du von ganzem Herzen diese Bitte an ihn richten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Die Schattenseite der Vergebung. Vergebung hat wie vieles in dieser Welt nicht nur eine Sonnenseite, sondern auch eine Schattenseite. Denn wenn wir Vergebung bekommen, sollen wir selber auch vergeben. Mit dem haben wir vielleicht nicht gerechnet, weil wir ja gern alles für uns haben. Aber jetzt kommt eine Forderung an mich. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Jesus setzt die Vergebung unserer Schuld ins Verhältnis zu unserer Bereitschaft, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jesus will damit sagen, dass wir uns durch die Vergebung selber ändern. Durch die Schuld, die uns vergeben wurde, sollen wir den Charakter Gottes spiegeln. Das ist Gottes Ziel mit uns. Er will uns verändern in sein Ebenbild. Wenn er uns vergibt, unsere große Schuld, erwartet er, dass wir die Barmherzigkeit und Gnade, die wir bekommen haben, weitergeben, wie wir das im Schalksknecht gehört haben. Der hat es eben nicht gemacht. Das Prinzip, dass das, was ich tue, den Maßstab, den ich an andere anlege, auf mich selbst zurückfällt, ist ein tief biblisches Prinzip. Ob uns das sympathisch ist oder nicht, es ist halt so. Jesus sagte, Matthäus 7, Vers 2, denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Oder denken wir an die Aufforderung von Jesus, handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist ein biblisches Prinzip. Und leider ist der selbstkritische Blick nicht die beste Fähigkeit von uns. Zwei Pfarrer sprechen miteinander, die schon bald pensioniert sind, und dann sagt der eine, mit den Jahren erkenne ich immer deutlicher, dass die Menschen sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und sein Kollege antwortet, ja, ja, aber meistens nur bei den anderen. Die Aufforderungen, den anderen zu vergeben, die an mir schuldig wurden, heißt doch auch, dass wir barmherzig oder auch toleranter miteinander sind. Ich weiß, das Wort Toleranz ist unter Christen ein bisschen verpönt, aber ich denke, wenn man das richtig versteht, ist Toleranz auch unter Christen ein wichtiger Aspekt. Das heißt, dass ich nicht nur die Schuld und Fehler des anderen sehe, sondern auch meine Schuld und meine Fehler erkenne. Es heißt auch, dass ich immer daran denke, dass ich selber aus der Vergebung lebe. Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass wir aneinander schuldig werden. Das ist ja eigentlich eine tröstliche Sache. Es gehört einfach zu unserem Leben. Da wird gar kein Brimborium drum gemacht in der Bibel. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Wir werden aneinander schuldig. Das geschieht unter Christen, das geschieht in der Gemeinde, das geschieht mit Nachbarn, Freunden und Kollegen. Das gehört zu unserem Leben. Und ich muss mir immer bewusst bleiben, auch wenn ich viele gute Erklärungen für meine Fehler und Sünden finde, so sind sie nicht unbedingt weniger schlimm als die des anderen. Unsere eigene Sünde können wir immer gut erklären und verstehen. Wir haben immer enormes Verständnis für uns selbst. Das sind wir unheimlich barmherzig. Und manchmal sind wir so hartherzig mit anderen, die gleiche Fehler haben. Und bei denen ist es immer viel schlimmer als bei mir. Ein Prediger, die, die mich kennen, wissen, dass das eine dieser Stellen ist, die ich sehr gern habe, Predigerbuch, Kapitel 7, Vers 20 bis 22. Aber kein Mensch ist auf der Erde so rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie einen Fehler macht. Versuche nicht alles mitzubekommen, was die Leute reden. Was hast du davon, wenn du hörst, wie deine Untergebenen über dich schimpfen? Nützt doch nichts. Und jetzt kommt der Hammer, finde ich. Jetzt kommt der absolute Hammer, Vers 23. Du weißt doch, dass du selbst oft genug über andere geschimpft hast. Nimm doch nicht alles so tragisch. Auch wenn mal jemand, den du kennst, etwas Negatives über dich sagt, schreib ihn doch nicht gleich ab. Vergiss nicht, du hast auch schon mal was Negatives über jemand anderen gesagt und du hast es auch nicht so schlimm gemeint und die Beziehung läuft trotzdem weiter. Das ist eine Form der Toleranz. Ich sage nicht, man soll alles laufen lassen, man soll Beziehungen nicht klären. Aber man kann es auch übertreiben. Wichtig ist nicht, dass niemand sündigt und niemand Schuld auf sich lädt. Wichtig ist, dass wir in einer Atmosphäre der Vergebung leben, wo man nicht alles beschönigen muss, um angenommen zu sein, sondern wo man seine Schuld eingestehen kann und wo man damit rechnen kann, dass einem vergeben wird. Das ist die Atmosphäre, die Christen brauchen, die Menschen brauchen. Nicht eine Atmosphäre, wo man nichts falsch machen kann, keine Schuld auf sich laden darf, sondern eine Atmosphäre, wo man Schuld in Ordnung bringen kann und wo man damit rechnen kann, dass einem vergeben wird. Eine Atmosphäre, in der ich weiterleben kann und ich nicht abgeschrieben werde, wenn ich gesündigt habe. Denn wenn Gott mir vergibt, schreibt er mich nicht ab, sondern was macht er? Er nimmt mich auf. Und was machen wir, wenn wir vergeben? Okay, ich vergebe dir, aber das war's dann. Wir gehen jetzt unsere eigenen Wege. Würde Gott so handeln und Vergebung so verstehen, dann würde er uns einmalig vergeben, dann würde er uns wieder unserem Schicksal überlassen. Aber wenn Gott vergibt, nimmt er uns auf. Und das ist das Modell und die Vorlage der Vergebung. Natürlich, ich weiß, es ist ein anderes Thema. Vergeben schlussendlich, wirklich vergeben, kann man ja nur, wenn auch Einsicht da ist. Gott vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen, nicht wenn wir an unserer Schuld festhalten. Er vergibt mir nicht, wenn ich sage, ja, ich finde das super, dass ich jeden Montag in der Migros eine Klautour mache. Und ich danke dir, Herr, dass sie mich noch nie erwischt haben. Und dann sagt Gott nicht, ah, ich vergebe dir, du wirst schon mal noch an den Punkt kommen, wo du begreifen wirst, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich vergebe dir schon mal. Nein, Gott vergibt nicht. Ich mache mich schuldig. Er vergibt mir dann, wenn ich es bekenne. Wie wichtig, dass Jesus der Punkt ist, dass wir vergeben, denen, an denen wir schuldig werden, zeigt, dass kaum nachdem er dieses Gebet gesprochen hatte, dieses Thema nochmals vertieft, gleich anschließend, Vers 14 und 15. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung nicht vergeben. Punkt. Also die Sonnenseite ist, dass mir Gott meine Schuld ohne irgendeine Leistung meinerseits vergibt. Wie diesem Knecht, der Meister hat ihm alle Schuld komplett restlos ohne Gegenleistung erlassen. Das ist die Sonnenseite der Vergebung. Die Schattenseite ist, dass ich selber gefordert bin, die Gnade, die ich erfahren habe, weiterzugeben. Gott erwartet das von mir, und wenn ich das nicht mache, wird er meine Schuld nicht vergeben. Er wird mich, ob mir der Gedanke gefällt oder nicht, wiederum zur Rechenschaft ziehen. Und ich weiß, ich sage jetzt für unter Christen ein bisschen etwas Heikles, aber ich sage es, weil der Schalksknecht das deutlich macht. Dieser Meister, der ihm die Schuld vergeben hat, hat ihm alles erlassen, es war vergeben. Und dann erdreist er sich praktisch seinem Untergebenen diese Gnade. Er hätte ja nicht einmal ihm alles erlassen müssen, sondern er hätte ihm einfach Aufschub geben können, aber lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und dann holt ihn dieser Herr wieder zurück und sagt, komm, jetzt bezahlst du aber deine Rechnung selber. Gott erwartet das. Deshalb betont das Jesus hier nach dem Unser Vater nochmal so deutlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns schuldig geworden sind. Und deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis des Schalksknechtes, weil wir Visitenkarten Gottes sind. Wenn Gott mit uns barmherzig ist, dann sollen wir barmherzig sein und nicht hartherzig. Wie sollen die Menschen merken, dass wir einen liebenden Gott haben, wenn wir uns so verhalten wie der Schalksknecht? Niemand merkt das. Und dann sagt Gott, komm, bezahl du deine Rechnung jetzt auch. Jesus will, dass wir diesen Gedanken ganz ernst nehmen. Er will, dass wir uns immer wieder überlegen, ob wir anderen vergeben, wenn sie an mir schuldig geworden sind. Und ich kann euch sagen, das ist selten einfach. Es ist selten einfach, jemanden zu vergeben, der mir schuldig geworden ist. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass mir einer gesagt hat, ich spinne. Da muss ich bei mir niemanden entschuldigen. Ich weiß auch, ich habe es auch schon einem gesagt, ich spinne. Je nach Betonung ist das ja auch ein Kompliment. Aber ich spreche ja dann von Schuld. Und Schuld kann sehr schmerzlich in ein Leben hineingreifen. Kann bis dahin gehen, dass mein Leben durch Schuld eine andere Richtung einnimmt. Und dann zu vergeben, ist keine einfache Sache. Es geht also nicht, dass mich einer beleidigt hat und sagt, ist nicht so schlimm. Sondern Schuld kann sein, dass mein Leben plötzlich eine andere Richtung nimmt, weil jemand anderen sich an mir versündigt hat. Und jetzt kommt er und sagt, du, es tut mir leid, ich habe realisiert, was ich katastrophales getan habe. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann das Rad nicht zurückdrehen. Kannst du mir vergeben? Kann ich? Ich muss es lernen. Weil die Schuld, die Gott mir vergeben hat, die ist unverhältnismäßig viel größer als jegliche Schuld, die ein Mensch an mir tun kann. Und Gott erwartet, dass ich das tue. Ich kann es eh nicht ändern. Paulus schreibt in Kolossen, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Sei nicht nachtragend, vergebt einander. Lasst es möglich werden in eurer Mitte, dass Menschen, die schuldig geworden sind, wieder aufgenommen werden, dass man ihnen nicht einfach auf fromme Weise vergibt, aber die stehen nachher über Jahrzehnte auf dem Abstellgleis. Jedes Mal, wenn die was tun, sagen, kann der das tun? Weißt du, der hat doch damals. Weißt du noch? Wisst ihr, dass wir meistens wissen, was die damals getan haben, aber selten wissen, dass sie das in Ordnung gebracht haben? Wir wissen es noch. Aber wenn jemand etwas in Ordnung bringt, ist das nie so attraktiv, wenn jemand sich verschuldet hat. Es ist viel schöner zu erzählen, die Sünde, als die Buße. Kommt es mir manchmal vor. Überlege, ob du deinem Menschen unversöhnt bist, der eigentlich die Schuld bereut, die er dir angetan hat. Nicht einer, der sagt, ja, es ist gut, ich bin froh, dass ich dem Jürg schon 10-mal 1 gehauen habe. Und wenn ich den treffe, haue ich dem ein 11. Mal 1. Das hat für mich nicht in erster Linie etwas mit Vergebung zu tun, sondern das gebe ich Gott ab und sage, Gott, du wirst mit dem zurechtkommen. Aber vielleicht kommt dann auch der 12. Ohrfeige und sagt, du Jürg, sorry, 12-mal habe ich dir irgendeins gehauen, ich musste einfach meine Aggression loswerden, du standst gerade immer da und warst so dankbar, hat das entgegengenommen. Aber jetzt hat mir der Herr einfach das gezeigt, dass ich mich da ändern muss, es tut mir echt leid. Dann erwartet Gott von mir, dass ich sage, ja, ist okay, ich kann dir das vergeben. Ich will mit dir wieder weitergehen. Weiter als versöhnte Geschwister. Wir versuchen, dass unsere Beziehung wieder hergestellt wird. Und ich will dich nicht nur einfach auf das Abstellgleis stellen. Jetzt hat er es zwar gesehen, aber jetzt, ich habe heute noch rote Backen davon. Ich werde ihm das Kaffee trinken, ist das Höchste. Nein, Gott hat mich auch wieder aufgenommen. Überlege, ob es Menschen in deinem Leben gibt, die ihre Schuld, die sie an dir getan haben, bereuen und du ihnen im Herzen gar nicht wirklich vergeben hast. Und dann zögere nicht, ihm zu vergeben, so wie Gott dir vergeben hat. Wenn du das nicht tust, dann lädst du Schuld auf dich, weil du dich wiederum eigentlich an Gott gegenüber verschuldigst, weil du ungehorsam bist. Es ist so. Schlussgedanke. Lernen wir unsere Sünden und unsere Schuld klar zu bekennen und warten wir nicht, bis es fast nicht mehr anders geht, wie der reuige Steuersünder in London. Der machte seinem bedrückten Gewissen Luft mit einem anonymen Schreiben ans Finanzamt. Anbei ein Teil meiner Steuerschuld, schrieb er. Und wenn ich die kommende Nacht wieder nicht schlafen kann, erhalten sie mehr. So eine Salamitaktik, oder? Guck mal, wie viel, dass ich da von meinem Strick zeigen muss, bis ich meine Schuldgefühle wieder loswerde. Und wenn das nicht klappt, dann kommt noch ein bisschen mehr. Oder sage ich, ja, da hing dann noch so eben den Kopf dran, am Schluss ist eine ganze Kuh. Mit einer solchen Salamitaktik werden wir die Sonnenseite der Vergebung nicht erleben. Aber wenn wir die Schuld bekennen, wird Freude in unser Leben hineinkommen. Ein Geschäftsmann, der in hoher geschäftlicher Stellung stand, erzählte einem Seelsorger, dass er sich vor 13 Jahren bekehrt hätte. Und vor 8 Jahren hätte er 2 außerordentlich schwere Sünden begangen. Sein Gewissen hätte ihn gar keine Ruhe gelassen. Nun wollte er endlich diesen Seelsorger aufsuchen, um das loszuwerden. Er habe diese Stimme 8 Jahre lang widerstanden. Es sei seinem verborgenen Hochmut zu schrecklich gewesen, diese Sünden vor jemanden ans Licht zu bringen. Aber der Geist Gottes, sagt er, und er hätten diese 8 Jahre lang im Kampf gelegen. Der Geist Gottes habe ihn immer wieder auf die Forderung des Bekennensmüssens hingewiesen. Und er habe diese Forderung so lange Widerstand geleistet, dass ihm in diesem Kampf auch seine Nerven und sein psychischer Zustand aufgerieben wurde. Und jetzt wollte er dieser Stimme nicht mehr weiter ungehorsam sein und sie bekämpfen, sondern er möchte jetzt diese Sünde bekennen und er tat das. Und als er das getan hatte, erlebte er eine unvorstellbare Freude. Und er sagte dem Seelsorger, er könne sich gar nicht vorstellen, eine Vorstellung davon machen, in was für einen Himmel er jetzt sich versetzt fühle, der von dieser furchtbaren Schuld befreit sei. Es ist wunderbar, dass wenn wir wirklich Befreiung erfahren dürfen, vielleicht sind es Dinge, die wir einfach vor uns herschieben. Vielleicht hast du auch nichts. Ich Ich will niemandem eine Schuld einreden. Ich will nicht, dass jeder jetzt heimgeht und sagt, ich habe Wahnsinnsschuld und nächste Woche sind alle depressiv und müssen Psychopharmaka nehmen. Sondern ich spreche davon, wenn wir wirklich Schuld haben. Und das finden wir heraus, indem wir Gott sagen, Herr, zeige mir, wo Schuld in meinem Leben ist. Ich will offen sein, auf dich zu hören. Das müssen wir anpacken. Nicht das, wo wir jetzt, nicht die Schuldgefühle, vielleicht entdeckst du dabei, dass deine Schuldgefühle völlig nichts mit Schuld zu tun haben. Und vielleicht entdeckst du das, wo du denkst, da hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Du plötzlich merkst, da ist noch ein Ding. Jeder von uns kann diese Freude erleben, wenn er seine Last ablädt und seine Schuld bekennt. Menschen, heißt es in den Sprüchen, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Also nicht wirtschaftlichen Erfolg, sondern den Erfolg, wo es wirklich um das Leben geht, das über den Tod hinausgeht. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Das wünsche ich uns allen. Es ist so. Gott vergibt mir. Das ist das Wunderbare der christlichen Botschaft. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Ich bete mit uns. Ja, Vater, die Schuld ist für uns kein einfaches Thema. Denn Schuld hat viel mit uns mit Ehrgefühl zu tun. Keiner von uns möchte schuldig sein. Keiner von uns möchte sich wirklich von Herzen demütigen. Aber es ist eine wunderbare Botschaft, dass du uns die Schuld vergibst. Und dass du weißt, dass wir Schulden haben und uns schuldig machen. Und trotzdem bist du bereit, uns zu vergeben, uns wieder aufzunehmen, so wie das David erlebte, der eine riesige Schuld auf sich geladen hatte. Du hast ihn befreit. Du hast ihm vergeben. Herr, wir wollen auch wirklich als Menschen leben, die deine Gnade und Barmherzigkeit weitergeben. Damit Menschen an uns erkennen, dass wir einen wunderbaren Gott haben. Dass wir in unserer Mitte eine Atmosphäre haben, wo Schuld bekannt werden kann. Und wo die ihr Leben in Ordnung bringen, damit rechnen können, dass sie aufgenommen werden und nicht verstoßen. Denn wo wären wir, wenn du uns verstoßen würdest, wenn wir unsere Schuld bekennen? Danke, dass du uns gerade annimmst, wenn wir unsere Schuld bekennen. Dass du uns befreist, dass du uns Freude schenkst. Dass wir wieder neue Geborgenheit bei dir erleben dürfen. Das ist ein riesiges Geschenk und überhaupt nicht selbstverständlich. Wir danken dir und beten dich an. Amen.